Ihr habt heute eine gute Wahl getroffen. Ihr seid während des ganzen Weihnachtsstresses nochmal hierher gekommen zur Predigt, obwohl morgen schon wieder Gottesdienst ist. Aber das ist gut so. Ihr seid Siegertypen, weil ihr euch heute mit dem beschäftigt, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist. Ich habe mich im Vorfeld der Predigt mit dem Text beschäftigt und habe dabei schon gewonnen. Und heute seid ihr dran. Ich will euch das rüberbringen, was mir wichtig worden ist. Also, spitzt die Ohren, schärft den Verstand und dann geht's los. Es erwarten euch 25 Minuten, mehr soll es nicht sein. Und wir erheben uns zum Predigttext. Wer kann, der soll sich erheben. Ich lese aus Lukas 2 die Verse 25 bis 38. Überschrieben mit der Lobpreis Simeons und die Prophetin Hanna. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ihr könnt euch setzen. Bitte machen wir die Fenster zu. Also, da lachten sie. Jetzt kommt die wichtigste Mahlzeit des Tages, das Wort Gottes. Über den Verfasser ein paar Worte. Der Überlieferung nach war Lukas Grieche, wurde im syrischen Antiochia, heute Türkei, geboren und gehörte dort zu den ersten Heidenchristen, die Paulus im Jahre 40 missionierte. Es heißt, er habe Paulus auf seiner zweiten Missionsreise begleitet, nach Mazedonien und Griechenland, und einige Zeit in der Gemeinde Philippi gelebt. Etwas später sei er, Paulus, nach Jerusalem und Rom gefolgt, etwa im Jahr 62, habe dann Lukas nach Paulus Tod wieder in Griechenland gelebt. Dort habe er sein Evangelium, der zitierte Text, und sein zweites Werk, die Apostelgeschichte, geschrieben. Im Alter von 84 Jahren ist er dann, etwa 84 Jahren, ist er dann gestorben. Lukas wird in 3 paulinischen Briefen erwähnt: Philemonbrief als Mitarbeiter des Paulus, im Kolosserbrief wird er erwähnt, dass er Arzt ist, und im Timotheusbrief wird berichtet, dass Lukas noch bei Paulus war. Was steht im Text? Eine kleine Auslegung. Die Frage: Was taten Josef und Maria im Tempel zu dieser Zeit, als die beiden alten Herrschaften gerufen wurden? Sie brachten das Opfer der Armen dar. Das ist definiert im 2. Mose 34, Vers 20. Dort steht: Aber den Erstling des Esels sollst du mit einem Schaf auslösen. Wenn du ihn aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Alle Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen und dass niemand vor mir mit leeren Händen erscheine. Also, wir müssen wissen, Jesus ist unter dem Gesetz geboren. Mit seinem Tod hat er es vollendet. Folglich musste er die vorgeschriebenen Werke des Gesetzes an sich vollziehen lassen und es beachten. So war es nur folgenrichtig, dass die Eltern Josef und Maria das Jesuskind zu dieser Zeit in den Tempel brachten, um ihn quasi auszulösen. Was tat Simeon? Es wird berichtet, er war ein Mensch, er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Er wartete auf den Trost Israels. Simeon war im Alten Testament zu Hause. Und dort sind genügend Hinweise auf den Gesalbten des Herrn vorhanden. Daniel 7, da wird vom Menschensohn berichtet. Jesaja 53, ich glaube, das kennen viele. Der Gottesknecht und dann auch Zusagen, die Geburtszusage in Micha über die Geburt in Bethlehem. Es gibt viele Prophetien, die auf diesen Christus hinweisen. Und er, Simeon, hatte die persönliche Prophetie, dass er diesen verheißenen Christus vor seinem Tod noch sehen werde. Und so trieb ihn der Heilige Geist gerade genau zu dieser Zeit in den Tempel, als genau die Familie das Opfer brachte. Wir lesen dort, Simeon segnet die Eltern. Und das ist eine sehr interessante Aussage. Im Alten Testament gilt der Grundsatz, der Größere segnet den Kleineren, den Geringeren. Simeon wusste, dass Jesus der Größere war. Folgerichtig unterwarf er sich dem kleinen Jesus. Im Vers 33 steht, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde, was Simeon vorher gesagt hatte. Und Simeon segnete sie, gemeint sind hier die Eltern, und sprach zu Maria, seiner Mutter und so. Also, er nimmt bewusst das Jesuskind raus aus dem Segen und unterstellt sich diesem. Eine sehr interessante Tatsache. Die Prophezeiungen von Simeon und die Äußerungen von Hanna. Im Rahmen dieser Begegnung, dieser Familie und dieser zwei Herrschaften äußern sich Simeon und Hanna zur Erscheinung Jesu. Und beide gehen in ihrem Reden in die gleiche Richtung. Simeon prophezeit Jesus als Heil für die ganze Welt. Vers 30 steht da nochmal, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, sagte er, dass du vor allen Völkern bereit hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und damit liegt Simeon ganz in der Linie der Offenbarungen des Alten Testaments. In Jesaja 49 finden wir das hier so, dass Gott spricht, es ist zu wenig, dass du, mein Knecht, da spricht er von Christus, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Interessanterweise nimmt diesen Faden Jesus später auch wieder auf. In Johannes 8,12, da redet Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Kennen sehr viele. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir haben hier eine Kette ausgehend von Jesaja über Simeon, über Christus. Hanna verhält sich ebenfalls sehr interessant. Auffallend war für mich die Aussage, dass sie vom Stamm Asser stammt. Und ich habe gelernt, es steht nichts in der Bibel, was umsonst ist. Und dann haben wir gedacht, wieso steht das da drin? Das gibt, warum ist das jetzt da? Dann habe ich gebohrt und siehe da, Gott hat mir Folgendes geschenkt. Ich bin auf die Segenssprüche des Jakob gekommen und Da steht in 1. Mose 49, 20, da spricht dann Jakob den Segen und sagt zu seinem Sohn Asa von Asa, Doppelpunkt, fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Aha, der Stamm Asa bekommt also fettes Brot, nahrhaftes Brot. Hanna hat offensichtlich erkannt, wer Jesus ist. Und sofort handelt sie gemäß ihres Auftrages aus dem Jakobssegen, denn dort steht, und sie als Vertreterin des Stammes Asa, gibt königliche Leckerbissen. Gibt königliche Leckerbissen. Der Predigttext erklärt, sie erzählte allen in Jerusalem, welche auf die Erlösung warteten, von Jesus. Eine sehr interessante Geschichte. Eine alte Dame, die Gott ausschließlich durch Beten und Fasten diente, Fasten heißt nichts essen, teilte fettes Brot aus. Und auch dieser Gedanke vom fetten Brot greift Jesus später wieder auf, als er über sich sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Hier also wieder ein Kettenschluss, bestehend, beginnend vom Jakobssegen über Hanna, über Jesus weiterführend. Und das stelle ich immer wieder fest, es ist grandios, wie das Alte Testament in das Neue Testament hineinmündet und wie alles mit allem zusammenhängt. Und deswegen ist es auch logisch und klar, dass sich Schreiber des Neuen Testaments aufs Alte beziehen und Schreiber des Alten Testaments Prophezeiungen erstellen, die heute noch gar nicht erfüllt sind, die noch kommen werden. Ja, das zum Text, was da wirklich so steht. Und jetzt zur Anwendung. Erstens, die Alten haben was zu sagen. Die Kernkompetenz eines Christen ist, Christus immer besser kennenlernen, ihn immer ähnlicher werden und göttlich denken lernen. Nachdem die Glaubensalten mir, uns immer wieder voraus sind, haben sie den Jungen was zu sagen. Wir sehen das im Predigttext. Das waren gläubige alte Leute, das waren gehorsame Leute, die haben eine Weisung gehabt, haben entsprechend gehandelt und die hatten den Jungen im Tempel und der Familie etwas zu sagen. Und das gilt auch heute. Unsere Glaubensalten kennen Christus länger und besser als ich. Sie gehen den Glaubensweg schon länger als ich. Sie haben schon Anfechtungen durchlebt, von denen ich noch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Deswegen ist es klug, auf ihre Erfahrungen und Tipps zu hören. Also lasst uns die Alten hochhalten. Sie sind uns immer voraus, jeden Tag aufs Neue. Natürlich hat sich das aktive Glaubensleben geändert. Früher wurden Missionsblätter verteilt, heute macht man das mit Posten und so, gell? Handy. Heute, das Warum, also das Wie ist anders, aber das Warum und das Wieso und die Motivationsprobleme, das sind immer die gleichen. Wir tun gut, die Alten hochzuhalten. Und eins möchte ich den Alten, den Glaubensalten auch noch sagen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr vor uns Jungen sterben werdet. Aber das lasst euch gesagt sein. Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Wenn er dieses Leben hier abbricht, wartet auf der anderen Seite bereits der, den ihr schon besser kennt als ich. Euer mit euch ins Alter gegangene Gott. Und wenn ihr drüben seid, bekommt ihr einen Auferstehungsleib, unsterblich, immer fit und eine Krone dazu. Drüben geht es erst richtig los. Das ist doch eine Aussicht für unsere Alten. Wissend um diesen Hintergrund, Lasst uns unsere Alten entsprechend ehren. Zweitens, was tut Simeon im Tempel noch? Er nimmt das Jesuskind in den Arm. Ich sage jetzt andersrum, er hält sich an Jesus fest. Simeon weiß ja, dass Christus der Größere ist. Da nahm er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Simeon hielt das eingeborene Wort Gottes, Jesus, ganz nah an sich. Und so wie er will ich mich an das Wort Gottes ranhalten, festhalten, festmachen. Simeon hält das Kind in der Hand und sieht in ihm die Erfüllung der Prophetie aus dem Alten Testament über Jesaja und so weiter. Und geht über dieses Kind hinaus, aus seiner Sicht in die Zukunft, und offenbart der Mutter und dem Volk Israel eine Prophezeiung, die sich für die Mutter ca. 30 Jahre später erfüllte und für das Volk Israel noch heute erfüllt. Es ist mir sehr wichtig, hier darzustellen, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit und des Wortes vorhanden ist. Ich mache es immer ein bisschen gern, dass ihr das seht. Das Kreuz ist in der Mitte von mir, also das Kreuz ist jetzt links von mir. Ich komme jetzt vom Alten Testament her. Da sind sehr, sehr viele Prophezeiungen drin über Christus, über den Gottesknecht, über den, der auferstehen wird. Und dann kommt der Schnitt von Gott, wo dieser eingeborene Sohn, wo wir heute im Predigttext sind, eingeboren wird. Und dann kommt der Kreuzestod und die Auferstehung. Und über dieses Kreuz geht es dann weiter in die Zukunft, ins Neue Testament hinein, wo noch einige Prophezeiungen oder nicht wenige zu erfüllen sind, die teilweise von ganz hinten her stammen, vom Alten Testament, oder aber auch vom Mann vom Kreuz zusätzlich hinzugefügt wurden. Wir haben es, Simeon und ich, oder letztlich auch Simeon und die Welt, Simeon und ihr, habt es mit einem Gott aus einem Guss zu tun. Der da war, der da ist und der da wiederkommt. Deswegen sind ja die Bezüge in der gesamten Schrift vorhanden. In Jesus hat man es mit der ganzen Fülle der Gottheit zu tun. Gott ist im Alten Testament genauso gnädig wie im Neuen. Interessanterweise fiel die Entscheidung für die Sendung seines Sohnes bereits vor Erstellung des Alten Testaments. In Christus zentriert sich alles. Und gerade in unserer Zeit wird versucht, dieses vollmächtige, hundertprozentige Wort zu durchlöchern, zu beschränken, zu zerreißen. Es ist bereits gelungen, ehemals standfeste freikirchliche Gemeinden auf Laodicea-Niveau runterzukühlen, auf lauwarm, auf Ausspuckkurs. Diese Leute, die dieses Fundament weglassen, die das ganze Fundament teilweise aussparen, verlieren das Entscheidungsfundament, auf welchen Zeitfragen zu klären sind. Und das führt zu fatalen Fehlentscheidungen. Andere beschneiden bewusst diesen ganzheitlichen Gott, um ihren Lebensstil zu rechtfertigen. Ich will es so machen wie Simeon, sich an diesen unwandelbaren, an diesen immergleichen Gott festhalten und in ihm die völlige ganzheitliche Offenbarung Gottes sehen. Das heißt, diese theologischen Fragen unserer Zeit und diese Zeitfragen unserer Zeit sollte ich auf der gesamten göttlichen Offenbarung entscheiden. Es darf nicht sein, dass Gottes Wort an meinen Lebensstil angepasst wird. Nein, es muss umgekehrt sein. Ich habe meinen Lebensstil an Gottes Wort anzupassen, wenn ich Herr zu ihm sage. Das fängt bei mir an. Ich will ihm ähnlicher werden, besser kennenlernen. Und das fordere ich auch von meinen Geschwistern, das fordere ich auch von einer Gemeinde. Wir müssen immer wieder unseren Kurs unter die Prüfung des Kindes stellen. Das führt zu einem erfüllten Leben mit der Garantie auf ewige Herrlichkeit. Wie sagte es doch Simon? Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Dritter und letzter Gedanke. Jesus ist da. Wir befinden uns heute in einer einmaligen Zeit. Man nennt diesen Zeitabschnitt die sogenannte Gnadenzeit. Eine kurze Einordnung. Gott hat uns, die Menschen, sich zum Bilde geschaffen. Der Mensch ist aus dem Plan ausgeschert und hat sich selbst ins Aus katapultiert. Technisch ein wenig ausgedrückt, das Bild von den Satelliten. Die Satelliten sind auf Ziel eingestellt, dann haben sie sich zu einem Fehlerprogramm entschieden, das alle vom Kurs abbringt. Die Satelliten sind allesamt im Trudeln. Sie kommen immer weiter weg vom Ziel und sie können sich nicht selbst umprogrammieren. Gott hat auf vielerlei Weise eingegriffen. Er wirkte durch sein Wort, durch Propheten, durch Ereignisse, durch Segnungen, durch Gerichte, um es immer wieder hinzukriegen. Aber die Satelliten wollten nicht. Als letztes Mittel hatte Gott, der Chefingenieur, nur noch eine Möglichkeit, sich selbst in einen Satelliten in diese Welt hinein zu transferieren, den Satelliten gleich werden und dann die Fehlsteuerung aufzuheben. Problem für den Ingenieur, sein Satellit wird zerstört. Er geht drauf. Er muss ihn vernichten. Das war eine technische Erklärung, ein biblisches Wort dazu. Hebräer 9 steht es. Nun aber am Ende der Zeiten ist ein für alle Mal erschienen, ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Morgen ist Weihnachten. Wir feiern Weihnachten. Seit 2018 Jahren etwa ist der eingeborene Sohn Gottes da. Die Rettungsaktion hat mit Simeons Prophetie begonnen. Die Gnadenzeit dauert noch an. Es ist eine besondere Epoche. Die Tür zur Rettung ist ganz weit offen. Das wichtigste Ereignis dieser Gnadenzeit ist der stellvertretende Tod und die Auferstehung Christi. Die Mitte des gesamten Wortes. Jetzt in dieser Phase haben neben den Juden auch wir, biblisch genannt die Heiden, die Möglichkeit, uns wieder auf Kurs bringen zu lassen. Und diese offene Tür wird eines Tages zugehen. Und dann haben die Menschen dieser Generationen, Juden wie Heiden, welche diese Gnade ablehnten, keine Chance mehr. Denn es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Der Heiland ist gekommen. Die Gnadenzeit ist jetzt. Es liegt jetzt für den, der noch nicht gerettet ist, an euch. Es wird nicht viele Gelegenheiten geben im Leben. Retten wovor? Das möchte ich auch mal deutlich sagen. Ewige Gottesferne. Bekannt als Hölle, ewige Hölle, in einem bewussten Zustand wird das stattfinden. Die entscheidende Frage ist, wie stehst du zu diesem Kind, das Simeon in den Händen hält? Der letzte Versuch Gottes, die Satelliten zurückzurufen. Vor diesem Kind gibt es keine Neutralität. Entweder du nimmst ihn an oder du verwirfst ihn. und damit dein Ticket für die Ewigkeit. Morgen feiert ihr Weihnachten. Weihnachten ist eine Herausforderung. Heraus im Sinne des Wortes. Heraus aus der Dunkelheit hinein ins Licht. Wenn auch nicht geschehen, nimm die Chance wahr. Wir singen im Anschluss das Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Für den, der noch nicht gerettet ist, kann dieses Lied jetzt ein Türöffner sein, dass er sich aufmacht. Und wenn man sich öffnet für Christus, dann wird das geschehen, was wir in diesem Liedtext singen. Es zieht ein, der König der Herrlichkeit. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns gesegnetes Weihnachten. Amen.